Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Buch Josua. In diesem Quartal schauen wir uns das Buch Josua an, wo Israel eine zweite Chance bekommt, ins verheißene Land einzuziehen. Gemeinsam entdecken wir, wie Gottes Treue damals sichtbar wurde und was sie heute für uns bedeutet. Dabei lassen wir uns von Josuas Glauben ermutigen, Gottes Verheißungen auch in unserem Leben festzuhalten. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt zum dritten Mal bei der Sabbatschule mit dem Buch Josua beschäftigen können. Und ich möchte ganz kurz unsere Gesprächsrunde für heute vorstellen. Links neben mir sitzt Denise und Christopher daneben und rechts von mir der Jürgen. Und bevor wir gleich in den Text einsteigen, wollen wir noch kurz Gott um Weisheit bitten. Unser Vater im Himmel, danke für dein Wort, in dem wir immer wieder graben dürfen und forschen dürfen. Und heute bitte ich dich, dass du uns weise machst, dich zu erkennen, dass jeder von uns durch dieses Gespräch, das wir haben werden, und auch jeder, der sich diese Aufnahme anhört oder anschaut, dass wir alle irgendeine neue Erkenntnis über dich und dein Wesen bekommen. Herr, das bitten wir und wir danken dir, dass du bei uns bist. Amen.
Amen. Amen.
Ja, in dieser Woche beschäftigt sich unsere Lektion vor allem mit dem Vergessen oder dem Nicht-Vergessen, dem sich erinnern. Ich glaube, wenn ich euch jetzt frage, ob ihr noch nie etwas vergessen habt, ja, genau, die Reaktion habe ich mir erwartet, da könnten wir alle viel erzählen, aber genau deshalb wollen wir das jetzt überspringen und gleich in den Text hineingehen, damit wir mehr Zeit für den Bibeltext haben. Und ich bitte euch, dass ihr mit mir Josua 3 aufschlagt, das habt ihr schon. Denise, darf ich dich mal bitten, dass du die ersten 5 Verse liest?
Ja, natürlich. Da machte sich Josua früh auf und sie zogen aus Sittim und kamen an den Jordan, er und alle Kinder Israels, und sie rasteten dort, ehe sie hinüberzogen. Nach 3 Tagen aber gingen die Vorsteher durch das Lager und geboten dem Volk und sprachen: Wenn ihr die Bundeslade des Herrn eures Gottes sehen werdet und die Priester, die Leviten, die sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Doch sollen zwischen euch und ihr etwa 2000 Ellen Abstand sein. Kommt ihr nicht zu nahe, damit ihr den Weg erkennt, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg zuvor nicht gegangen. Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun.
Ich danke dir. Was fällt euch auf? Ich finde, das sind ein paar sehr interessante Details genannt in diesen Versen. Welche Vorkehrungen trifft Gott, bevor dieses Wunder passieren kann?
Was mir zum ersten Mal aufgefallen ist, wie ich jetzt den Text wieder mal gelesen habe, dass sie 2000 Ellen Abstand halten sollen zu der Bundeslade. Das habe ich interessant gefunden und habe nachgeschaut, wie weit das ist, ungefähr 1 Kilometer.
Ja.
Und habe dann interessant gefunden, im Zusammenhang mit dem, dass eben dann steht, damit ihr den Weg erkennt, den ihr nämlich noch nicht kennt. Das heißt, zuerst geht Gott mal voraus und dann folgt ihr mal ein Stück weit hinten. Und damit ihr den Weg erkennt, den Gott für euch will, zumindest ist es für mich persönlich so rübergekommen. Und das habe ich interessant gefunden, dass es doch ein großer Abstand war zu der Bundeslade.
Was könnte der Grund dafür sein? 1 Kilometer Abstand.
Naja, ich meine, mir hat auch jemand die Frage gestellt, ist es nicht viel besser, wenn die Bundeslade relativ nahe bei Ihnen ist? Dann kann man auch besser sehen, wo sie lang geht, ja?
Genau.
Und ich meine, es wird ja nicht viel gesagt hier, aber ich glaube, wenn sie relativ nah an dem großen Tross, wir reden ja von ungefähr 2 Millionen Leuten, dann hätten nur einige wenige in der ersten Reihe sie gesehen. Aber bei 900 Metern, fast 1 Kilometer Entfernung, ist, glaube ich, die Möglichkeit mehr gegeben, dass letztendlich alle irgendwo auf diese Bundeslade schauen können. Also vielleicht auch so ein Punkt, dass man nicht dem anderen hinterherläuft, weil der hoffentlich die Bundeslade sieht, sondern dass alle sehen, wo es lang geht.
Ich glaube, anhand des Wunders, das dann später folgt, kann man auch sehen, warum es so wichtig war, dass da auch ein Abstand war. denn das Wasser blieb ja nicht direkt vor ihnen stehen, sondern auch ein Stück weiter vorne, dass sie das auch mitverfolgen konnten. Also nicht nur die Bundeslade sehen konnten, sondern auch die Umgebung drumherum, was da passiert ist. Also im Prinzip das Wunder dann auch aus erster Reihe sehen konnten.
Sehr spannend, oder? Wie Gott das macht. Ich finde die Begründung eben, also das muss in diese Richtung gehen, weil die Begründung dafür ist, nur so könnt ihr den Weg erkennen. Mhm. Ja? Mhm. Und ich finde das auch sehr gnädig, wie er das formuliert, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Alles andere in der Wüste so ungefähr, haben es schon dreimal durch. Ja. Das sind schon ein paar Mal herumgereist, aber den Weg ins gelobte Land, den haben sie noch nicht beschritten.
Das zeigt ja auch, dass Gott sozusagen auch das mit einpreist, wenn wir sozusagen neue Wege gehen. Also erwartet von uns nicht Dinge, die wir nicht tun können und nicht wissen.
Und das finde ich so gnädig. Das, ja. Da gibt uns eine extra Hilfestellung. Ja. Aber ich habe den Eindruck, es hängt auch noch mit dem Vers 5 zusammen. Da sagt Josua zwar zum Volk, heiligt euch, aber dieser Abstand zur Stiftshütte war auch wichtig, damit die Heiligkeit Gottes gewahrt bleibt. Da, wo ja immer die Gegenwart Gottes eigentlich war. Ja? Die hat ja sonst, wenn sie zwischen den Cherubim war, nur der Hohepriester einmal im Jahr sehen dürfen, die Bundeslade. Und plötzlich ist sie da, also geht sie voran, wenn auch wahrscheinlich mit einer Decke umhüllt, ja? So wie das normalerweise war. Aber ja.
Ja, ich denke gerade auch dieser Vers 5, heiligt euch, der erinnert ja auch so ein bisschen auch an das, was am Sinai geschehen ist. Ja. Da hat ja auch Gott gesagt, heiligt euch, also Mose hat gesagt, heiligt euch. Und da glaube ich, geht es auch wiederum um die Nähe Gottes. Denn heilig wird man ja nur dadurch, dass Gott nahe ist.
Ja.
Und sie sollten sich, glaube ich, darauf vorbereiten, dass Gott in ihrer Mitte etwas ganz Großes tun will. Und da frage ich mir auch sozusagen, was können wir tun, um uns darauf vorzubereiten, dass Gott große Wunder in unserem Leben tun möchte. Ja, weil das ist ja letztendlich dann die Anwendung für uns.
Ja.
Ja, und vor allem für mich schwingt auch so das mit, heiligt euch, weil macht euch schon wieder bewusst, wer da vor euch hergeht. Es ist Gott und wir sehen ja im Alten Testament, dass es ja ganz genaue Regeln gab, wie die Bundeslade zu transportieren ist. Gibt ja auch den Vorfall, wo dann danach gegriffen wird und der sofort tot umfällt. Fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Es gab ja schon gewisse Regeln, wie das zu handhaben ist, weil dir schon bewusst werden soll, die Regeln waren ja dafür da, dass du einfach erkennst, das ist ein Gott, ein allmächtiger Gott, ein großer Gott und nicht einfach nur so dein Kumpel.
Ja.
Auch, das ist ja das Paradoxe, er ist beides, aber dass du dir halt schon auch immer wieder bewusst wirst, das ist ein großer Gott, der da ist und der geht da jetzt vor dir her und erledigt das jetzt.
Das ist schon wunderbar.
Ja, und wenn ich vielleicht noch ganz kurz da ergänzen kann, also die Tatsache, dass die Israeliten jetzt direkt vor dem Jordan stehen, ist ja auch typologisch für uns interessant. Wir stehen kurz vor dem gelobten Land. Wir stehen vor Ereignissen, die noch nie jemand so erlebt hat. Wir stehen vor einem neuen Weg sozusagen. Und woher wissen wir, wie es lang geht?
Ja.
Wir müssen auf die Bundeslade schauen. Wenn wir auf die Bundeslade schauen, ins Allerheiligste, dann wissen wir, wo der Weg ist.
Und auch in Gottes Nähe leben und uns heiligen, damit er das alles machen kann. Also ich habe mich hier gefragt, was wäre passiert, wenn sich nicht jeder geheiligt hätte? Hätte Gott dieses Wunder nicht machen können? Ja, ist die Frage. Aber
vielleicht noch kurz zu dem Text jetzt. Ich finde es auch schön, wenn man es eben jetzt dann so betrachtet, dass eben auch für uns jetzt, für die Endzeit und so interessanter Text. Weil ich finde, das ist so ein Text, der soll dir eigentlich so die Angst nehmen vor dem, wie es immer heißt, es werden schlimme Zeiten kommen und so weiter, weil Gott geht voraus.
Absolut.
Und wir gehen Wege, die wir nicht kennen, aber Gott kennt sie und Gott geht voraus. Und wir müssen ihm nur folgen.
Und Gott ist geduldig mit uns.
Genau, wir müssen nur deinen Blick auf die Bundeslade richten,
so ist
auf die 10 Gebote.
So ist es. Ja, lesen wir gleich weiter, wie das dann alles weitergegangen ist. Christopher, magst du von Vers 6 bis Vers 13 mal lesen?
Und zu den Priestern sprach Josua, tragt die Bundeslade und zieht vor dem Volk hinüber. Da trugen sie die Bundeslade und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich vor ganz Israel groß zu machen, damit sie wissen, dass ich mit dir sein werde, wie ich mit Mose gewesen bin. Du aber gebiete den Priestern, welche die Bundeslade tragen und sprich, wenn ihr bis an das Wasser des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Kindern Israels, kommt herzu und hört die Worte des Herrn eures Gottes. Und Josua sprach, daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Hewiter, Pherisiter und Girgasiter, Amoriter und Jebusiter gewiss vor euch vertreiben wird. Siehe, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde wird vor euch her über den Jordan gehen. So nehmt nun aus den Stämmen Israels 12 Männer, aus jedem Stamm einen Mann. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, so wird das Wasser des Jordan, das Wasser, das von oben herabfließt, abgeschnitten werden und es wird stehen bleiben wie ein Damm.
Mhm, dankeschön. Fällt euch hier etwas auf? Gibt hier Fragezeichen, nachdem wir das lesen? Zum Beispiel im Vers 12, nehmt euch 12 Männer. Was passiert mit den Männern? Noch wissen wir es nicht, ja? Oder Gott sagt zu Josua, befiehlt den Priestern, wenn sie ans Ufer des Jordan kommen, so sollen sie im Jordan stehen. Und der Josua fängt dann mit ganz was anderem an, nämlich mit der Aufzählung all dieser Völker. Also, was fällt euch dazu ein?
Also ich greife mal das mit Vers 10 auf. Mhm. Was der Text ja sagt, ist, dass dieses eine Wunder ihnen mehrere Dinge lernen soll. Erstens, Gott ist in ihrer Mitte. Das ist jetzt eine Lektion, die sie eigentlich schon oft hätten gelernt haben sollen. Ja? Aber Gott wiederholt die Lektion noch immer wieder. In unserem Leben ja auch. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch uns immer wieder vor Augen machen müssen, vor Augen führen müssen. Gott ist in unserer Mitte. Mhm. Und er möchte uns den Sieg schenken über all die großen Probleme, ob die jetzt Kanaaniter heißt oder Hethiter oder wie auch immer. Es gibt viele Probleme auf dem Weg, ja, aber er möchte den Sieg schenken. Und solche Wunder, die machen das sozusagen deutlich dann.
Mhm. Ich finde das schön, dass Josua so beginnt. Ja. Mhm. Er sagt nicht gleich den Befehl und jetzt los, sondern er sagt, denk dran, vergesst nicht.
Aber ich finde das schön, weil Gott führt uns Schritt für Schritt. Und der erste Schritt ist einfach loszugehen.
Ja.
Und ich finde es aber toll, dass Josua schon so einen Ausblick gibt. So, was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt losgehe und über den Jordan oder zum Jordan erstmal gehe, ist ja erstmal schon das erste Hindernis, was wird Gott dann tun? Und es ist irgendwie schön, diesen Ausblick zu haben. Und wir haben den ja auch durch die Verheißungen, die wir in der Bibel haben. Da haben wir auch diesen Ausblick Gottes, dass er uns sagt, hey, ich bin mit euch. Und all die Schwierigkeiten, all die Völker, die euch entgegenstehen, da möchte ich mich drum kümmern und ich möchte vorangehen. Und das finde ich voll schön.
Und ich glaube, dass nicht umsonst Josua hier die ganzen Völker aufzählt, um eben zu zeigen, wenn die alle vertrieben werden, dann werdet ihr erkennen, dass das Gottes Werk ist und nicht euer Werk. Weil aus menschlicher Sicht war es halt nicht realistisch, dass sie die jetzt alle vertreiben und das ganz Kanaan einnehmen. Aber aus Gottes Sicht natürlich dann schon. Und deshalb sagt er auch, daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist, wenn ihr die alle vertreibt. Im Grunde genommen eine Verheißung.
Ja. Absolut.
Wenn die weg sind, werdet ihr erkennen, dass Gott in eurer Mitte ist. Und dass er, als hätten sie nicht schon genug Beweise von davor, aber...
Ja.
Und ich meine, man darf ja nicht vergessen, ich meine, wir lesen das Buch Josua, Kapitel 3 und wissen, was danach kommt.
Ja.
Ja, das ist, für uns ist ja einfach jetzt,
ja.
Aber alles, was die kannten, war die 40 Jahre Wüstenwanderung und die Tatsache, dass 38,5 Jahre zuvor man schon mal an der Grenze stand und wegen diesen Riesen umgekehrt ist. Und da waren auch 12 Männer, die sozusagen symptomatisch dafür standen, also 10 von denen natürlich, es waren 12 Spione, die symptomatisch dafür standen, dass man es nicht schafft. Und jetzt stehen die hier und Josua, der war einer von denen, sagt jetzt, pass mal auf, wir gehen jetzt hier rüber und daran sollt ihr kennen, wir schaffen das. Und übrigens wählt euch 12 Leute aus und dann werden diese Steine gebaut. Das hat auch eine Verbindung zu dem, was vorher passiert ist. Gott führt uns ja auch an die Punkte, wo wir früher versagt haben, damit wir doch noch merken, dass Gott uns den Sieg schenken kann.
Das ist wunderschön. Und was ich auch noch besonders finde, ist im Vers 13, also im Vers 10 nennt Josua Gott, den lebendigen Gott, der in unserer Mitte ist. In Vers 13 sagt er, sobald die Fußsohlen der Priester im Wasser stehen. Die, die die Lade des Herrn, des Herrschers der ganzen Erde tragen. Ja? In Vers 11 steht das auch schon, die Lade des Bundes, des Herrschers der ganzen Erde. Mhm. Also es geht nicht nur um das kleine Volk Israel, es geht um die ganze Erde. Und diesem Gott dürfen sie dienen und der geht vor ihnen her. Mhm. Das ist schon unglaublich. Mhm.
Und dementsprechend sollten sie auch keine Angst haben vor den anderen Herrscher der anderen Länder, denn derjenige, der für sie streitet, der vorangeht, ist ja eigentlich der Herrscher der ganzen Erde. Da ist das ja lächerlich, die paar Länder, die will er ihnen geben. Ja.
Also. Würden wir das immer in unserem Hinterkopf haben, dass unsere Schwierigkeiten, wie du sagst, lächerlich sind.
Im großen vielleicht Bild, auch, ja. Es ist ja auch immer interessant, weil sie hatten ja diese ganzen heidnischen Völker rundherum. Mhm. Und bei denen lief es ja genau immer umgekehrt. Da musstest du was machen, damit du irgendwie zu den Göttern kommst oder die Götter gnädig zu stimmen und so weiter. Und hier läuft es genau anders. Gott dreht es auf den Kopf und sagt, ich mache alles, ihr schaut zu und so auf die Art genießt und erkennst, dass ich der lebendige Gott bin und der einzig wahre Gott der ganzen Erde.
Schon unglaublich, oder?
Und anders bin als eben diese heidnischen Götter.
Ja, unser Gott ist ein wunderbarer Gott.
Das stimmt.
Jürgen, magst du gleich weiterlesen? 14 bis 17.
Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, wobei die Priester, die Bundeslade trugen, vor dem Volk herzogen. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten. Der Jordan aber führte in der ganzen Erntezeit Hochwasser. Da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm, sehr fern, bei der Stadt Adam, die bei Zeratan liegt. Und das Wasser, das zum Meer der Steppe, dem Salzmeer hinabfloss, verlief sich völlig. So zog das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen festen Fußes auf dem Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel zog auf dem Trockenen hinüber, bis die ganze Nation vollständig den Jordan überquert hatte.
Dankeschön. Jetzt haben wir die Beschreibung dieses Wunders. In der Lektion war das ausgeführt, ich glaube im Lehrerteil, dass der Jordan, wie er heute zu sehen ist, längst nicht mehr das ist, was es damals war, weil schon sehr viel Wasser entzogen wurde. Und dass er zur Erntezeit mit Hochwasser, wo das Wasser über die Ufer geht, ungefähr 1,5 Kilometer breit war. Also das ist schon ein ganzes Stück, 1,5 Kilometer. Und er war sehr reißend und es gab wohl wirklich eine starke Strömung und auch Stromschnellen drinnen, also es war nicht so ungefährlich. Jetzt frage ich euch, du wolltest gleich was sagen?
Frag erst.
Nein, weil das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung.
Ja, ich dachte, ich habe mir nur vorgestellt, was wäre gewesen, wenn da jemand Kluges auf die Idee gekommen wäre, in Anführungsstrichen. Lass uns doch noch 3 Monate warten, bis das wieder vorbei ist. Dann, weil den Jordan an sich kann man ja überqueren, wenn ich gerade stromschnell hätte man ja sagen können, wir haben jetzt schon 40 Jahre hier verbracht, da kommt es auf 3 Monate nicht an. Aber das ist halt auch genau, worum es bei der Nachfolge Gottes geht. Wenn er sagt, jetzt vorwärts, müssen wir vorwärts gehen. Und könnte ich sagen, später ist angenehmer oder einfacher. Es gibt ja einen Grund, warum man das macht. Weil ansonsten hätte sich die Herrlichkeit Gottes nicht so offenbart.
Schon unglaublich, gell, für unser Leben. Wir würden dann oft logisch argumentieren.
Mhm. Ja, ich muss auch sagen, Gottes Timing ist nicht immer das, was für uns offensichtlich so, das Beste das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, sondern nein, Gott wird das Wunder so groß wie möglich machen und da schafft er vielleicht sogar erstmal größere Hindernisse, damit er sich zeigen kann.
Ja, genau.
Ich musste da auch dran denken, weil ich denke mir so, wow, super, Hochwasser, die werden sich gefreut haben. Und sie mussten ins Wasser steigen. Mhm. Ich finde das auch total spannend, weil ich meine, Gott hätte das ja vorher machen können. Mhm. Ihr sollt zum Jordan gehen und wenn ihr dann am Jordan seid, dann wird das passieren. Nein, sie mussten erstmal ins Wasser stecken. Sie mussten sich schmutzig machen, also so die Füße nass werden. Und dann, weil das wird so oft erwähnt, das ist jetzt das dritte Mal, dass es erwähnt wird, wenn ich richtig gezählt habe. Und wirklich immer genau im Detail, die Füße müssen quasi nass werden.
Ja.
Und dann erst wird Gott was machen, ein Wunder. Und ich finde das schön, weil ich glaube, bei uns im Glaubensleben ist es auch so. Gott hat so ein Timing, dass er erstmal wissen möchte, vertrauen wir ihm, glauben wir ihm, vertrauen wir ihm auch jetzt noch, jetzt wo wir mitten im Jordan stehen, nicht in der Mitte, aber schon nass geworden sind. Und dann möchte er aber doch Großes tun. Und ich finde das schön, dass er uns auch da ein bisschen testet. Ich glaube, das können wir gebrauchen.
Das ist wirklich so, ja. Ich finde es auch schön, dass die Priester in der Mitte des Jordans standen. Ja? Mhm. Also wenn das Wasser zurückgekommen wäre, hätte es die auf jeden Fall umgeschwappt. Und das hat das Volk gewusst. Das war die Garantie, dass sie in der Mitte stehen, dass nichts passiert. Ja? Und trotzdem heißt es, dass sie recht schnell hinübergezogen sind. Ja?
Aber für die Priester wird das eine Zeit lang gedauert haben. Also wenn 2 Millionen Leute da über so ein Flussbett sind.
Ja, also muss man ja auch ein bisschen runter.
Ja, eine Sache ist ja, ich mal schnell durch und nichts passiert. Aber die ganze Zeit da wartest und liest. Ja, und das ist nochmal eine Glaubensprüfung.
Das Wasser beobachtest.
Und der Menschenzug hört nicht auf. Kommen immer noch.
Ja, und das haben wir nämlich auch schon mal gedacht, weil die stehen ja die ganze Zeit da und halten die Bundeslade und die hat ja schon ein Gewicht.
Ja. Das auch.
Ja. Ja. Ganz kurz, fallen euch Parallelen auf zum Durchzug durchs Rote Meer? Warum macht Gott das so, dass zu Beginn dieser 40 Jahre es so ein Wunder gibt und zum Ende der 40 Jahre? Also, was fällt euch da noch auf, wenn wir die beiden vergleichen? Fällt euch was auf?
Ja, was mir auffällt, ist, dass es immer am Anfang ist, bevor was Großes startet. Mhm. Und ich glaube, dass Gott es deshalb gemacht hat, um den Glauben zu stärken. Mhm. Ein großes Wunder am Anfang und dann eben der Durchzug durchs Rote Meer oder eben da jetzt dann nach Kanaan, um eben den Glauben wieder zu stärken. Mhm. Was aber jetzt nicht heißt, dass ich immer ein großes Wunder brauche, um meinen Glauben zu stärken. Das darf man halt auch nicht vergessen.
Ja.
Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie sich Geschichte wiederholt. Weil die Parallele ist quasi offensichtlich, aber wenn man genau hinschaut, ist eigentlich komplett anders. Also ist ganz anders, ja. Mhm. Es gibt keine Ägypter, die her sind, die Topografie ist anders, die Art und Weise, wie es gespalten ist anders. Mhm. Das heißt, Gott bringt uns an dieselben prinzipiellen Punkte, obwohl sie sozusagen im Detail ganz anders aussehen.
Mhm.
Und das finde ich auch ganz interessant, dass die Israeliten nicht wieder zurück ans Rote Meer und dann wieder nach Kadesh Barnea geführt worden sind. Die gehen jetzt eine andere Route und trotzdem erleben sie sozusagen die gleichen Herausforderungen nochmal. Das ist auch bei uns auch. Ja. Die prinzipiell das Gleiche und trotzdem bei jedem individuell anders.
Mhm. Ich finde aber auch dadurch, dass die Ähnlichkeit so groß ist, haben sie ja auch eine Bestätigung dessen gehabt, was ihre Eltern erlebt haben. Mhm. Also auch eine Verknüpfung dadurch so back to the roots. Was haben eigentlich unsere Eltern damals erlebt? Das war vielleicht auch eine Erinnerung, dass Gott damals auch schon Großes getan hat und Großes vorhat. Und jetzt konnten sie es irgendwie nochmal verinnerlichen, weil sie es irgendwie auch selbst erlebt haben. Natürlich nicht in der gleichen Weise, aber trotzdem waren sie jetzt Zeugen, wahrhaftig. Sie haben es auch erlebt, dass Gott wirklich Wunder tut.
Das finde ich einen wichtigen Punkt, denn außer Josua und Kaleb hat das ja von den Erwachsenen niemand mehr miterlebt. Ja? Mhm. Also eben vielleicht die damals Kinder waren. Ja. Ja? Aber viele, wenn nicht die meisten, sind in dieser Wüstenzeit geboren und hatten dieses Wunder nicht erlebt. Und Gott schenkt es ihnen noch einmal. Das finde ich auch wieder so gnädig. Mhm. Ja?
Ja, vor allem, es passt ja auch perfekt zu unserer Lektion, dieses mit den Denkmälern der Gnade. Mhm. Wir Menschen neigen halt leider dazu, dass wir immer wieder so Denkmäler brauchen. Und Gott nimmt halt etwas Bekanntes, macht es nochmal, aber nicht ganz gleich, aber doch ähnlich, damit du dich eigentlich immer wieder daran erinnerst, was hat er schon mal gemacht?
Mhm. Yeah.
Das wäre ja eigentlich in unserem Leben auch wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was hat er eigentlich in meinem Leben schon gemacht? Dass wir eben solche Denkmäler.
Wie ist das, was er gemacht hat in meinem Leben, ähnlich zu dem, was ich vielleicht schon mal gehört habe aus früheren Generationen?
Mhm. Ja.
Dass ich quasi dieselbe Erfahrung gemacht habe wie Abraham oder Paulus, obwohl ich ja nicht da gelebt habe.
Dann sieht man wieder, dass Gott ein Gott ist, der sich nicht verändert. Also das finde ich auch schön, dass man sich daran erinnern kann, weil man könnte auch manchmal denken, okay, was haben die damals zu biblischen Zeiten erlebt? Können wir das noch erleben? Aber Gott beweist uns auch immer wieder, dass er auch immer noch der gleiche Gott ist und auch in unserem Leben Wunder tun kann und sich dadurch verherrlicht.
Und wisst ihr, wie wichtig es ist, dass wir unsere Erlebnisse mit Gott erzählen? Damit sie für andere auch so ein Anker werden, damit sie Gottes Wirken in ihrem Leben überhaupt erst erkennen und sagen, habe ich doch beim Christopher schon gehört und der Jürgen hat mir das erzählt und die Denise hat so eine Erfahrung gemacht. Ja.
Ja, da fällt mir auch ein, dass es ja auch heißt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es wiederholt sich ja alles. Also ich brauche ja nicht so eingebildet zu sein und zu glauben, das ist jetzt nur mir passiert und niemand anders ist das jemals passiert oder kennt das so. Auf irgendeine Art und Weise hat das jeder schon mal oder ist es schon mal passiert. Und ich darf halt aus der Vergangenheit auch lernen. Oder wir sollten aus der Vergangenheit auch lernen.
Hm.
Und das ist schon spannend. Ich finde, bei Leid hilft es einem, das zu tragen, wenn ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die leiden muss. Aber dadurch, dass Gott sich immer wieder ein bisschen anders offenbart, bleibt es immer wieder neu spannend, ja? Und man lernt immer wieder was dazu.
Aber ich finde, ein wichtiger Punkt ist, nicht nur im Leid, sondern auch die ganzen Verheißungen und so, dass sie die erfüllt haben. Auch das dürfen wir annehmen, diese positiven Dinge. Oft wird nur auf das Negative geblickt, aber auch die schönen Dinge, was Gott alles Schönes gemacht hat.
Und die sind aber eben, ich finde, das wird nie fad. Das wollte ich sagen. Weißt du, ich kann nicht sagen, das habe ich jetzt schon 5-mal gehört, weil es ist jedes Mal ein bisschen anders, wie wir Gott erleben. Na, ist schön. Gehen wir weiter in Kapitel 4, damit wir noch auf die Wichtigkeit des Nichtvergessens eingehen. So, Jürgen, du hast das letzte gerade gelesen, gell? Dann bist du wieder dran, Denise. Die ersten 8 Verse, bitte.
Josua Kapitel 4. Es geschah aber, nachdem das ganze Volk vollends über den Jordan gezogen war, dass der Herr zu Josua redete und sprach: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer, aus jedem Stamm einen Mann, und gebietet ihnen und sprecht: Hebt hier 12 Steine auf, mitten aus dem Jordan, von dem Ort, wo die Füße der Priester gestanden haben, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie nieder, im Nachtlager. Wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Da rief Josua die 12 Männer, die er aus den Kindern Israels bestellt hatte, aus jedem Stamm einen Mann. Und er sprach zu ihnen: Geht hinüber vor die Lade des Herrn eures Gottes mitten in den Jordan und hebt jeder einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme der Kinder Israels, damit sie ein Zeichen unter euch seien, wenn eure Kinder künftig fragen und sagen werden: Was haben diese Steine für euch zu bedeuten? So sollt ihr ihnen sagen, dass das Wasser des Jordan vor der Bundeslade des Herrn abgeschnitten wurde, als sie durch den Jordan ging, bis die Wasser des Jordan abgeschnitten wurden. So sollen diese Steine den Kindern Israels zu einem ewigen Gedenken dienen. Da machten es die Kinder Israels so, wie es Josua geboten hatte. Und sie hoben 12 Steine aus dem Jordan, wie der Herr es Josua gesagt hatte, nach der Zahl der Stämme der Kinder Israels, und brachten sie mit sich in das Nachtlager und legten sie dort nieder.
Also jetzt wissen wir endlich, was mit diesen 12 Männern los war, die da schon im Kapitel 3 erwähnt werden. Sagt mal, was euch zu diesen Versen einfällt. Was ist besonders wichtig für euch?
Was mir halt auffällt, ist, dass die Gedenksteine als Erinnerungen für eure Kinder. Erinnert eure Kinder immer wieder daran, was Gott Gutes gemacht hat. Erinnert sie an die Wunder, die Gott vollbracht hat. Und mir ist jetzt gerade beim Lesen aufgefallen, eigentlich wäre das auch eine gute Idee, als Eltern die eigenen Wunder im Leben den Kindern immer wieder weiterzugeben und zu sagen: Hey, schau, Gott hat das in meinem Leben gemacht. Und damit auch die Kinder früh genug erkennen und sehen, ja, Gott macht wirklich was und macht wirklich Wunder und macht das in meinem persönlichen Leben. Das finde ich wunderschön.
Absolut.
Ich kann direkt da einhaken. Das ist genau der Punkt, der auch in 5. Mose 6 zum Tragen kommt, nachdem die 10 Gebote wiederholt werden und Gott das Schema Israel, höre Israel, sagt. Und er sagt, du sollst deinen Kindern nicht wahr sagen, wenn du sitzt und wenn du niederlegst. Und dann sagt er in Vers 20, wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragen und sagen wird, was sind das für Zeugnisse, Satzungen, Rechtsbestimmungen, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat. Weil wie oft geschieht es, dass wir in der Adventgemeinde oder überhaupt, dass wir aufwachsen in der Kirche, hören, das macht man so und so, und fragen, warum. Und dann bekommt man bestenfalls eine biblische Erklärung, das sind die Parallelverse, so und so ist es, Gott hat gesagt. Aber wie selten hört man, dass jemand erzählt, das ist, weil ich mit Gott das und das erlebt habe. Die persönliche Erfahrung der Erlösung als Begründung für das, was ich glaube, was ich tue, was wir machen, was wir halt nicht machen. Und das betrifft hier in unserer Geschichte, Josua, betrifft das Steine. Hier in 5. Mose 6 betrifft das Gebote. Wenn man dann an 2. Mose denkt, da betraf es ein Fest, das Passafest. Ja, was, wenn ich deine Kinder fragen? Und so sieht man, Gott hat verschiedene Arten des Gedenkens. Zeiten, Orte, es gibt ja dann sogar die Quasten, weil er irgendwie weiß, wir brauchen die verschiedensten Formen des Gedenkens, mit denen wir sozusagen der nächsten Generation vermitteln können. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Was hat Gott für mich persönlich getan?
Das finde ich eben so schön im Vers 6. Ich weiß nicht, das ist in unterschiedlichen Übersetzungen ist das anders, aber hier steht nicht einfach nur die Kinder fragen, was bedeuten diese Steine, so wie es dann später im Kapitel heißt, sondern was bedeuten sie für euch? Und das ist genau der Punkt, der mir auch aufgefallen ist. Wir müssen das viel persönlicher machen für unsere Kinder. Sie müssen an uns spüren, wie wir mit Jesus leben, wie wir mit Gott Erfahrungen machen.
Das stimmt, weil es ist ein Unterschied, ob es einfach nur eine schöne Theorie ist und alles und ich erzähle schöne Geschichten oder ob die Kinder sehen, das ist wirklich was Persönliches oder ich erlebe das persönlich und sehen das an den eigenen Eltern.
Ja. Wenn man das kleine Detail hier, das ist mir wirklich das erste Mal gerade eben, als ich den Text jetzt gelesen habe, aufgefallen, dass sie das explizit, wird zweimal gesagt, dass sie es im Nachtlager dort die Steine niederlegen sollen, wo sie die Nacht verbringen können. Da fällt mir irgendwie Jakob ein mit der Himmelsleiter, der auch so sich an den Stein kuschelt und dann schläft und dann Gott erlebt. Und irgendwie das in Kombination mit den Kindern, das erinnert mich so daran, dass mein Sohn zumindest, mein älteren Sohn, wenn ich den ins Bett bringe, der ist so ein Kind, das echt ungern schlafen geht und dann immer noch ganz lange redet und ganz viele Fragen stellt. Aber genau da hat er die tiefsten Gedanken und die tiefsten Fragen. Und er fragt uns immer, Mama, Papa, könnt ihr uns eine Geschichte aus, also kannst du mir eine Geschichte aus deinem Leben erzählen, aber eine lange, aber mit Menschen? Und genau dann denke ich mir so, ja, genau jetzt kann ich dir solche Geschichten erzählen. Und ich finde es total schön, weil er da so offen ist und so zuhört in der Nacht. Ja. Und da können wir von diesen Steinen aus unserem Leben erzählen, wo wir Gott erlebt haben. Und das hat einen besonderen Eindruck, glaube ich, auch auf Kinder. Es ist auch die Uhrzeit ein bisschen, die hier so ein bisschen mit eingewoben wird. Aber natürlich haben diese Steine auch andere am Tag gesehen. Selbst die anderen Völker haben diese Steine gesehen, wenn man das bedenkt. Das war auch für sie ein Denkmal, was Gott da getan hat. Ja.
Also ich finde es auch spannend, dass immer wieder betont wird, sie müssen von der Mitte des Jordans genommen werden, dort, wo die Priester auf festem Boden standen. Dort ist man ja normalerweise nicht hingekommen. Das heißt, diese Steine, sie hätten keine Chance gehabt, diese Steine zu holen, wenn nicht dieses Wunder passiert wäre. Ja? Und die sollen sie von dort holen. Du hast jetzt schon die Nachtzeit angesprochen. Ich meine, damals war das ja auch so. Ich stelle mir das so vor, dass bei den Leuten, die auf dem Feld gearbeitet haben, die den ganzen Tag am Arbeiten waren und dann am Abend zur Familienandacht, haben sie ihre Erfahrungen erzählt, ja, und den Kindern weitergegeben, was Gott hier gemacht hat. Ich frage euch, wie macht ihr das in eurem Leben? Welche Steine baut ihr? Also wie helft ihr euch, oder ich muss das jetzt persönlich sagen, wie hilfst du dir, nicht zu vergessen? Ja? Es gibt dieses berühmte Zitat, in der Lektion stand es auch zweimal drinnen, wir haben nichts zu befürchten für die Zukunft, es sei denn, wir vergessen. Wie macht ihr das praktisch?
Also ich gehe tatsächlich manchmal so ein bisschen gedanklich die letzten Wochen, Monate durch und versuche mich zu erinnern, an welchen Tagen oder bei welchen Ereignissen Gott besonders mir geholfen hat. So besondere Sachen, an die ich mich erinnere. Ich versuche auch tatsächlich jeden Sabbat mich oder wenn der Sabbat kommt, am Freitag mich daran zu erinnern, was hat Gott die letzten 6 Tage gemacht? Ja, Gott hat 6 Tage geschaffen, am 7. Tag geruht. Wir sollten an die Werke Gottes gedenken. Ich glaube nicht nur an der Schöpfung, sondern auch die 6 Tage der Woche. Was hat er alles getan in meinem Leben? Und das ist erstaunlich. Und seit ich das mehr bewusst mache, fällt mir auch viel mehr auf.
Also das ist schon mal ein sehr praktischer Tipp. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Gott uns den Sabbat schenkt, damit wir zurückschauen können, was er gemacht hat. Also jeder Freitagabend, wir haben das mit den Kindern auch ganz oft gemacht zum Freitagabend, dass wir einfach geschaut haben, wo hast du Gott erlebt in der letzten Woche? Ja? Gibt es noch so Punkte? Du hast gesagt, immer wieder mal vielleicht beim Autofahren oder im Zug oder ich weiß nicht. Aber gibt es noch so besondere Punkte, die man sich fest einplanen könnte, wo man so...
Wir hatten das eine Zeit lang, das haben wir ein bisschen jetzt vernachlässigt durch die Kinder, weil die Abende so lang geworden sind. Aber wir haben uns abends zusammengesetzt als Paar und hatten so ein Book of Blessings. Das haben wir zu unserer Hochzeit bekommen. Und dann haben wir aufgeschrieben, was... Ja, wo wir Gott erlebt haben, was für Segen wir erlebt haben. Und manchmal war es eine Sache, manchmal waren es viele Sachen. Und es war dann ganz schön, dann manchmal darin zu blättern später, was wir eigentlich alles mit Gott erlebt haben. Und eine ähnliche Weise hatten wir auch eine Zeit lang im Hauskreis. Wir hatten immer Freitagabend Hauskreis. Und da haben wir dann so eine Feedback-Runde gemacht und so ein bisschen, wie war eure Woche? Aber nicht nur einfach so, wie geht's euch jetzt gerade, sondern was habt ihr konkret mit Gott erlebt? So ein bisschen, wie du gesagt hast, in diesen 6 Tagen. Und da kam so oft so viel zusammen, wo man sich richtig gefreut hat, nicht nur, was man selber erlebt hat, sondern auch, was die anderen erlebt haben. Weil man schwimmt manchmal so im eigenen Saft und sieht dann oft sogar manche Segnungen gar nicht, aber wenn man bei den anderen dann hört, so was sie erlebt haben, dann fällt einem selber ein, ach stimmt, warte mal, ich habe auch was mit Gott erlebt. Und dann war es immer ganz gut, wenn man dann so der Letzte war in der Reihe, dann war so jetzt. Jetzt weiß ich, was ich auch erlebt habe. Weil schön. Es gibt mehr, als uns auffällt, glaube ich.
Also ich werfe jetzt noch was ein. Ich pflege das auch immer bei Geburtstagen zu machen. Ich finde, das ist immer so eine gute Möglichkeit, zurückzuschauen auf ein Jahr, ein bisschen eine längere Zeitperiode und zu schauen, was hat Gott über das letzte Jahr gemacht für mich. Ich habe vor kurzem aus gegebenem Anlass einen Brief gefunden, den Ellen White ihrem Sohn schreibt zum 19. Geburtstag, wo sie auch sagt, schau mal dein letztes Jahr an. Bist du im Glauben gewachsen in deiner Beziehung zu Jesus? Und schau, dass die nächsten 365 Tage, dass du da wirklich jeden Tag ein Wachstum verzeichnen kannst. Und denk dran, jeder Augenblick ist wichtig und so weiter. Also ich finde, ein Geburtstag oder auch ein Jahreswechsel kann sowas sein, wo wir nochmal ganz bewusst innehalten und diese Steine suchen, ja, oder aufrichten. Du hast jetzt erwähnt, aufschreiben. Du hast gesagt, nachdenken. Gibt es irgendwas, ich frage euch einfach, ich weiß es nicht, gibt es etwas, was ihr konkret sichtbar macht?
Ja? Ich habe das gemacht, als ich in meine Wohnung gezogen bin, meine allererste Wohnung. Die war so leer und irgendwie dachte ich mir, ich möchte die irgendwie hübsch gestalten. Und es war jetzt nicht konkret, dass ich Erfahrungen aufgeschrieben habe, aber ich habe Bibeltexte aufgeschrieben, mit denen ich was verbunden habe, die mir wichtig geworden sind. Und Anfang war es nur ein kleiner, so eine Karteikarte an der Tür und am Spiegel. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, das ist voll schön, aber ich mache es noch ein bisschen hübscher. Dann habe ich mir ein Bild ausgesucht und das dann da draufdrucken lassen und dann richtig mit Rahmen hingehangen. Und dann war das in meiner Wohnung. Und es hat nicht nur die Wohnung aufgehübscht, sondern es war irgendwie auch für mich eine Erinnerung, wenn ich diese Bibeltexte gesehen habe, weil ich damit was verbunden habe, was ich mit Gott erlebt habe. Und wenn andere in meine Wohnung gekommen sind, dann haben sie mir gefragt, was ist denn das eigentlich für ein Bibelvers? Und dann war das wie so ein Stein wieder, wo ich erzählen konnte, was ich damit verbinde und warum der jetzt hier ist. Und das war etwas, da konnte man nicht dran vorbeigehen, weil es war so offensichtlich vor Augen, dass es einfach aufgefallen ist.
Also das finde ich ganz besonders, denn das bringt mich wieder zu Gottes Didaktik. Er will gar nicht, dass wir ständig nur predigen, ja? Und wenn Leute kommen, ich sie gleich überfall und sage, und weißt du was, ich muss dir meine letzte Erfahrung erzählen. Und das ist bei unseren Kindern ganz genauso. Wenn wir immer nur sie lehren, ja, dann ist das, geht's vielleicht manchen mal so, dass sie sagen, so jetzt will ich einmal ein bisschen meine Ruhe haben. Aber wenn sie selber fragen, dann sind sie viel offener, die Dinge anzunehmen. Und das kommt immer wieder, ja, wenn die Kinder fragen, auch die Stellen, die du genannt hast, das 2. Mose, das 5. Mose, immer sind es die Kinder, die fragen und hier auch. Ja, warum? Weil sie etwas sehen. Und die Leute, die zu dir kommen sind, haben was sehen können und deshalb haben sie gefragt. Und dann ist man in einer ganz anderen Position.
Das stimmt, ja.
Und so möchte ich uns ermutigen, dass wir irgendwas uns überlegen, da kann jede Familie was Eigenes machen. Ich bin nicht so der Dekotyp, also ich glaube, ich könnte das nicht so hübsch machen, ja, wie du, aber dass wir irgendetwas Sichtbares schaffen, wo unsere Kinder und auch andere Fremde uns fragen können, sodass wir die Möglichkeit haben, Zeugnis zu geben. Und ja, lieber Zuhörer, liebe Zuschauerin, ich hätte gern, dass du uns in die Kommentare schreibst, wie du Steine sammelst. Vielleicht hast du ja auch in deinem Leben schon dir etwas überlegt oder ein System entwickelt, wie du dich an Gottes Taten in deinem Leben erinnern kannst. Wenn noch nicht, dann wollen wir dich sehr ermutigen, dass du beginnst, Steine zu sammeln. Denn ich möchte es nochmal wiederholen, wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten. Es sei denn, wir vergessen, wie der Herr uns in der Vergangenheit geführt hat. Lieber Jürgen, würdest du noch mit uns zum Abschluss beten?
Herr Jesus Christus, danke jetzt wieder für diesen Austausch, dass wir jetzt wieder ja, sehen dürfen haben, wie du bist, wie du führst, dass es eine besondere Art und Weise ist, wie du führst. Hilf uns einfach auch, dass wir uns einfach immer wieder darauf einlassen. So wie damals auch das Volk sich darauf einlassen musste, dass sie dir nachfolgt, dass sie in den Jordan steigt, dass sie den überquert und darauf vertraut, dass du ihnen wirklich dieses Land schenkst. So hilft auch uns in unserem Leben, im persönlichen Leben von jedem Einzelnen, dass wir auch diesen Weg mit dir beschreiten, auch wenn wir die Wege nicht kennen. Aber so wie du uns ja versprichst, du kennst die Wege, dass wir dir eben deshalb nachfolgen. Und dass wir diesen Schritt in den Jordan wagen und hilf uns auch eben immer wieder an diese Gedenksteine zu erinnern. Hilf uns einfach, diese Möglichkeiten zu finden in unserem persönlichen Leben, dass wir immer wieder sehen, was hast du schon in unserem Leben gewirkt und dass das auch als Zeugnis für andere, so wie wir vorher besprochen haben, vor allem für unsere Kinder, dass wir in der Familie mal das größte Zeugnis sind und dass auch unsere Kinder sehen, dass noch Wunder passieren, dass du Wunder wirkst und oder dass du generell einfach wirkst in unserem Leben. Und ja, danke einfach dafür. Danke, dass wir dich als Gott haben dürfen. Und wenn wir diese Texte immer wieder studieren gemeinsam oder uns austauschen, eben sehen dürfen, was für ein großartiger Gott du bist. Danke dafür. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!